Wir kümmern uns immer viel um Neubau und verschärfen die Anforderungen an den Neubau immer weiter. Aber das hilft uns letztendlich nichts bei der ganzen Thematik, weil was nützt es mir, wenn ich ein Gebäude habe, was beispielsweise 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter verbraucht, wenn daneben 10 stehen, die 200 verbrauchen?
Bist du denn zuversichtlich, dass wir die Wärmewende trotzdem noch bis 2040 in Schleswig-Holstein schaffen?
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Es ist Freitagmittag, 13 Uhr. Zeit für Shift, Zeit für Kuchen. Darf ich euch beiden, Sandra und Frauke, Kuchen auffüllen?
Sehr gerne.
Habt ihr Hunger?
Ja.
Erdbeerkuchen oder das sieht nach Rhabarber aus?
Für mich gerne Rhabarber.
Ja, schließe ich mich an. Wer sitzt hier heute mit uns am Tisch? Frauke, du bist unser Gast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Genau, ich stelle dich kurz vor, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer denn uns hier gegenüber sitzt. Professor Dr. Frauke Gerda Rohkamp mit vollem Namen. Und zwar Professorin für Green Building an der Fachhochschule Kiel. Also quasi, naja, uns fast gegenüber hier im Büro. Ist nicht allzu weit. Und du bist auch Leiterin des Studiengangs Bauingenieurwesen. Das habe ich schon mal richtig rausgefunden, nehme ich an. Ja, du nix. Das
genau.
Ist super. Ja, du bist promovierte Bauingenieurin und hast auch einige Jahre in einem eigenen Ingenieurbüro selbstständig gearbeitet. Und dann bist du 2018 nach Kiel, nach Schleswig-Holstein gekommen. Verspätet. Herzlich willkommen bei uns im echten Norden. Da freuen wir uns ja eigentlich erstmal, weil wir ja mit dir heute so ein bisschen über das schwierige Thema Wärmewende sprechen wollen. Wie du denn überhaupt wohnst?
Wie ich wohne? Also ich wohne, glaube ich, so, wie man jetzt wohnen sollte. Das kann man ja vielleicht auch erwarten. Also wir haben tatsächlich ein kleines altes Siedlungshäuschen gekauft und das komplett saniert, weil das aber wirklich sehr klein war, das Ganze noch durch einen Neubau ergänzt. Und das Ganze wird halt mit einer Wärmepumpe versorgt und ist zum Teil dann eben auch gerade der ergänzte Bereich in Holzrahmenbau ausgeführt mit begrüntem Flachdach. Also all die Dinge, die man jetzt eigentlich ja auch tun sollte.
Also man könnte sagen, da bist du eine kleine Streberin.
Ja, genau. Photovoltaik haben wir natürlich auch. Aber ich finde das immer ganz wichtig, dass ich tatsächlich auch die Dinge, die ich dann meinen Studierenden beibringen soll, also alles, was ich so lehre, dass ich das tatsächlich auch in meinem eigenen Umfeld mal ausprobiert habe. Also ich hatte auch vorher schon in den alten Gebäuden, in denen ich gewohnt habe, hatten wir schon Solarthermieanlagen, also Warmwasserkollektoren. Und so hat sich das über die Jahre halt immer weiterentwickelt. Wärmepumpe tatsächlich schon seit 2015, also auch schon sehr lange. Darum hat man da ja auch schon viele Erfahrungen mitgesammelt. Und wenn ich das selber mal erlebt habe, dann kann ich das auch besser empfehlen, als wenn ich da noch sie mit Berührung hatte.
Ja, das klingt auf jeden Fall super logisch, dass man darüber besser reden kann, wenn man es selbst erfahren hat. Eine Frage habe ich noch an dich, die hat jetzt nicht primär mit unserem Thema heute zu tun, aber wie ergeht es dir denn eigentlich als Frau in dieser immer noch sehr männerdominierten Baubranche?
Das ist auch ein interessantes Thema. Mittlerweile, glaube ich, ist das für mich persönlich kein Problem mehr, aber ich kann gerade so aus der Anfangszeit berichten, als ich mich damals selbstständig gemacht hatte oder auch schon während der Zeit, als ich noch promoviert habe und dann auch an Baubesprechungen teilgenommen hatte, war man schon sehr exotisch. Das muss man so sagen. Also man saß oft so mit 20, 30 Männern dann in so einer Runde und wurde auch tatsächlich sehr kritisch beäugt. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Also man braucht schon ein gesundes Selbstbewusstsein irgendwann, um sich dann da auch zu etablieren.
Okay, aber wir wollen trotzdem alle Frauen und jungen Mädchen dazu ermuntern, Bauingenieurin zu werden.
Auf jeden Fall. Also es ist nach wie vor einer, glaube ich, der spannendsten Berufe, den man wählen kann. Und wir sind auch sehr froh, dass wir auch bei den Studierenden immer einen recht gleichbleibenden hohen Anteil an studierenden Frauen haben.
Sehr schön.
Bevor wir jetzt mit dir thematisch reingehen, haben wir noch einen Aufruf an unsere Zuhörenden. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Folgen veröffentlicht. Das heißt, man kann sich schon ein grobes Bild davon machen, was wir hier so machen. Und deshalb würde es uns helfen, wenn euch gefällt, was ihr hört, was wir von uns preisgeben. Teilt das gerne in eurem Umfeld mit. Sagt euren Freunden, euren Familien, Shift ist hörenswert. Das lohnt sich, da reinzuhören. Dann würdet ihr uns da einen großen Gefallen tun. Wir würden mehr Reichweite bekommen und es würde noch mehr rechtfertigen, was wir hier so tun.
Sehr gut. Und Niklas, du kannst uns auch einen Gefallen tun. Wir haben nämlich noch alle leere Gläser und Becher.
Und das auf dem Freitagmittag.
Ja.
Du möchtest noch Kaffee, Wasser?
Gerne auch ein Wasser.
Und dann ist es höchste Zeit, dass wir richtig ins Thema starten. Ich habe es ja vorhin schon kurz angekündigt. Wir wollen über die Wärmewende sprechen und fragen uns in dieser Folge, ob sie überhaupt noch zu schaffen ist. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass man selten positiv über die Wärmewende spricht. Und um ins Thema reinzukommen, wollen wir uns erstmal anschauen, wie groß ist denn eigentlich die Bedeutung des Wohnens am Klimawandel und am CO2-Ausstoß. Also ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, dass der Bau und Betrieb von Gebäuden in Schleswig-Holstein 40% der Treibhausgasemissionen verursacht. Dann klingt das für mich, als wäre das allerhöchste Zeit, dass wir Bauen und Heizen klimaneutral bekommen. Siehst du das auch so?
Auf jeden Fall. Also insgesamt der Bausektor, wenn man zudem neben den Gebäuden auch noch alles andere mit einbezieht, was wir bauen, wie Infrastruktur, Straßen, Schienennetze, das fällt ja alles mit in diesen Bausektor, dann haben wir, glaube ich, eine extrem große Verantwortung, was das ganze Thema angeht. Und gerade der Gebäudesektor natürlich auch nicht nur durch die Errichtung, dann auch noch durch den Betrieb. Also da ist auf jeden Fall dringend Handlungsbedarf.
Okay. Und wenn wir jetzt einmal übers Bauen und übers Heizen gesprochen haben, hättest du da ein Thema, wo du sagst, das ist wichtiger, das müssen wir zuerst angehen oder geht das nur Hand in Hand?
Also gerade im Gebäudesektor, glaube ich, wird es dringend Zeit, dass wir uns einfach an die alten Gebäude mal rantrauen. Das ist immer bisher wenig richtig, glaube ich, in der Diskussion so aufgenommen worden. Also wir kümmern uns immer viel um Neubau und verschärfen die Anforderungen an den Neubau immer weiter. Aber das hilft uns letztendlich nichts bei der ganzen Thematik, weil was nützt es mir, wenn ich ein Gebäude habe, was beispielsweise 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter verbraucht, wenn daneben 10 stehen, die 200 verbrauchen. Also da sieht man einfach die Dimensionen und wenn wir das nicht angehen, dann hilft uns auch keine Verschärfung beim Neubau.
Okay, aber ich wollte eher darauf hinaus, ob es jetzt wichtiger ist, dass wir zum Beispiel die Gebäudehülle jetzt in dem Fall sanieren und verbessern oder dass wir die Wärmepumpe da reinknallen, Hauptsache erstmal CO2-neutral heizen.
Also das sollte auf jeden Fall Hand in Hand gehen, weil natürlich die Effekte sich auch gegenseitig so ein bisschen mit beeinflussen. Wenn ich ein Gebäude sanieren möchte, dann kann ich natürlich eine Wärmepumpe einbauen. Aber es ist vielleicht sinnvoller, erst das Gebäude zu dämmen, weil ich dann die Wärmepumpe eine Nummer kleiner kaufen kann. Also damit wird sie dann auch wieder günstiger. Also muss man immer gucken, in welcher Reihenfolge man vielleicht auch Schritte angeht bei so einem Sanierungsprozess.
Wir versuchen es jetzt heute in der Folge trotzdem ein bisschen zu trennen. Reden erstmal über die Wärmewende. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es gibt dann später noch eine Folge, wo wir auf jeden Fall uns auch noch das Bauen und das Sanieren nochmal genauer angucken. Wir haben ja CO2-Reduktionsziele in Schleswig-Holstein und in Deutschland. Wo liegen die? Wo wollen wir hin?
Also wir wollen ja bis 2030 auf jeden Fall schon mal so 43% gegenüber 2017/19 im Gebäudesektor einsparen. Und bis 2040 möchte Schleswig-Holstein klimaneutral werden, also deutlich früher auch als der Rest von Deutschland. Insofern haben wir uns gerade hier besonders viel vorgenommen. Und für den Gebäudesektor bedeutet das tatsächlich dann auch etwa eine Einsparung von ungefähr 40%. Und da sieht man schon anhand der geringen Zeit, die uns noch bleibt, dass das eine sehr sportliche Aufgabe wird.
Sportlich, aber machbar?
Das ist, glaube ich, sehr schwierig zu prognostizieren. Also grundsätzlich, glaube ich, wenn wir es hier nicht schaffen in Schleswig-Holstein, glaube ich, dann schafft es keiner, weil wir allein von den Rahmenbedingungen, was die erneuerbaren Energien angeht, natürlich eigentlich perfekte Voraussetzungen haben. Also das, glaube ich, sollte man sich auch hier wirklich vornehmen, da in dem Zuge eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Da hast du jetzt auf jeden Fall ordentlich Druck gemacht für den echten Norden.
Genau. Das braucht er vielleicht manchmal auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube wirklich, wenn wir es hier nicht schaffen mit den Rahmenbedingungen, dann wird es für ganz Deutschland auch wenig erfolgreich.
Okay.
Wir schauen ja immer gerne in die Zukunft, aber um das gut tun zu können, ist es ja immer nicht ganz verkehrt, wenn wir auch mal den Status quo uns anschauen. Deshalb magst du uns mal skizzieren, wie wir denn überhaupt jetzt in Schleswig-Holstein heizen? Was sind so die Heizsysteme, die wir in den Kellern und anderen Gebäuden verbaut haben? Was sind so die Wärmequellen, die jetzt noch so gängig sind?
Muss ich eigentlich mal in mein schlaues Büchlein reingucken. Ich habe gestern extra noch mal ein bisschen in den Statistiken gewälzt. Also wir haben tatsächlich etwas über 80% Zentralheizungen, die verbaut sind, sowohl in Einfamilienhäusern als auch in Mehrfamilienhäusern. Also das ist der Großteil der Heizungen, die installiert sind. Und das entspricht auch ziemlich genau dem Bundesdurchschnitt. Also da sind wir eigentlich vergleichbar mit allen anderen Ländern. Und ungefähr 50% von diesen Zentralheizungen werden mit Gas betrieben, also mit Erdgas betrieben. Dann noch etwa 20% mit Öl und dann halt noch ein paar andere Energieträger. Aber Gas ist, denke ich, nach wie vor eine der Hauptenergiequellen. Und eine weitere Säule ist dann eben noch die Fernwärme. Da sind wir in Schleswig-Holstein tatsächlich etwas über dem Bundesdurchschnitt, aber verglichen mit anderen Ländern, die auch gerade in diesem Bereich Wärmewende schon weiter sind, hinken wir dann trotzdem noch sehr hinterher, weil das natürlich eigentlich auch eine Option ist, wie wir langfristig eben diese klimaneutrale Versorgung realisieren könnten.
Also nochmal zum Verständnis, Zentralheizung bedeutet, man hat eine Heizung irgendwo im Haus, im Keller oder sonst wo.
Genau,
und Fernwärme bedeutet, man bekommt es quasi einfach durch eine Leitung ins Haus geliefert.
Klassisch kennt jeder zu Hause so der berühmte Heizungskeller mit der Ölheizung oder der Gasheizung oder auch der Gasetagenheizung. Also all diese klassischen Heizsysteme, die man noch wirklich in dem Großteil der Gebäude findet. Und vielfach dann auch schon wirklich in einem Alter, wo wir langsam an den Punkt kommen, dass sie dann auch saniert werden müssten. Also ich glaube, sind über 20% sind tatsächlich über 20 Jahre alt. Also kommen dann irgendwann auch in den Bereich, wo es dann ja auch dringend empfehlenswert ist, dass man mal über neue Systeme nachdenkt.
Du hast jetzt schon von Gas gesprochen. Wir wissen ja, bei Gas müssen wir zum Großteil importieren. Wie sieht es da so mit der Aufteilung aus? Wie viel an unserer Wärmeversorgung müssen wir importieren? Und was haben wir eher auch selbst hier an Quellen zur Verfügung, die wir schon nutzen?
Also Gas ist natürlich in Deutschland, abgesehen von so ein paar Vorkommen in der Nordsee, wirklich schwierig. Das heißt, wir müssen einen Großteil davon wirklich importieren, was für uns natürlich eben den Vorteil hätte, wenn wir jetzt wirklich auf Stromnutzung umsteigen könnten, weil wir das vor Ort hier in großer Menge produzieren können. Ansonsten Öl, genau das Gleiche. Also auch Öl wird weitestgehend importiert. Insofern machen wir uns damit ja auch sehr, sehr abhängig, was man jetzt ja auch gerade in letzter Zeit sehr gut beobachten konnte von anderen Ländern und Systemen, die das gegebenenfalls ja auch mal ausnutzen können.
Wie sieht's denn mit den erneuerbaren Energien aus? Wie stark haben die schon Einzug hier bei uns?
Ja, im Bereich der Gebäude leider noch gar nicht so viel. Also wir sind beim Ausbau auf jeden Fall ganz weit vorne und könnten also alles, was Schleswig-Holstein an Strom verbraucht, mehr als decken mit erneuerbaren Energie, also weit über 100%. Aber leider ist das noch nicht eingeflossen in die Wärmeplanung. Also es geht jetzt langsam los. Also dieser Prozess nimmt ja erst so allmählich Fahrt auf durch die Wärmeplanung in Gemeinden und Städten.
Meinst du, es gibt ein Heizungssystem aus dem erneuerbaren Bereich, was ganz klar favorisiert wird? Oder gibt es da zukünftig eine starke Aufteilung bei verschiedenen Systemen?
Also die Wärmepumpe wird auf jeden Fall ein Riesenthema bleiben. Und ich glaube, das macht ja auch absolut Sinn. Das ist eine ganz etablierte Technik. Die gibt es ja auch schon extrem lange. Also ich erinnere mich, ich habe 1998 meine Diplomarbeit geschrieben und schon da haben wir Leistungszahlen von Wärmepumpen ausgewertet. Das ist ja keine neue Technik, nur weil sie jetzt auf einmal so propagiert wird. Das heißt, auch die ist ausgereift, verlässlich. Also da kann man auf jeden Fall sinnvoll mit planen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir Alternativen, weil auch die Wärmepumpe kein Allheilmittel ist. Und da bieten sich dann eben gerade Fern- und Nahwärmenetze an, einfach um auch ein bisschen flexibler bestimmte Gebäudetypen anschließen zu können.
Es gibt ja aber ein paar andere Optionen noch. Da würden wir gerne von dir mal so eine Einschätzung haben, inwiefern du siehst, dass die auch sinnvoll sind, in den Heizungskeller zu bauen. Zum Beispiel das Thema Infrarotheizung. Ist hier und da hört man das, dass wenn Leute keine Lust auf eine Wärmepumpe haben, dann können sich eine Infrarotheizung, die so an die Wand gesetzt werden, dass man damit auch sein Haus warm kriegen soll. Wie siehst du das?
Funktionieren tut das. Wir haben damit auch schon so ein paar ganz spannende Versuche gemacht, gerade auch so in Kombination mit Innendämmung für alte Gebäude, wo man an die Fassade auch nicht unbedingt ran möchte. Das ist ja auch oft ein Thema. Wir haben ja viele schöne alte Gründerzeitfassaden und die will man jetzt ja nicht alle mit Wärmedämmverbundsystemen einpacken. Und da wären das mögliche Optionen, solche Infrarotheizungen. Man muss allerdings sagen, also zumindest die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass der Betrieb noch relativ teuer ist im Vergleich. Also wenn ich mir das so überlege, bei einer Wärmepumpe kann ich halt aus einer Kilowattstunde Strom ungefähr 4 Kilowattstunden an Wärme rausziehen. Bei der Infrarotheizung ist der Faktor 1:1 und dementsprechend ist es natürlich teurer.
Es ist dann quasi 4-mal so teuer, es auf die gleiche Temperatur zu bringen.
Ja, genau. Aber es funktioniert, also jetzt vom reinen Temperaturgefühl, vom Heizen funktioniert das. Es ist auch ein schnell regelbares System, lässt sich auch ganz einfach installieren. Das ist auch eins der wesentlichen Argumente, dass man sagt, ich kann dann diese höheren Betriebskosten irgendwie verkraften, weil ich halt bei der ganzen Anlagentechnik deutlich weniger Kosten habe. Also das muss man dann so ein bisschen gegenrechnen. Ob diese Rechnung immer so aufgeht, kann man im Moment noch gar nicht so genau sagen. Also wenn wir dahin kämen, dass Strom halt deutlich günstiger wäre, dann kann es durchaus eine Variante werden.
Okay, also jetzt Stand jetzt sind Investitionskosten deutlich geringer bei Infrarotheizung, ja. Aber Betriebskosten könnten aus dem Ruder laufen.
Genau, und auch da müsste man halt noch weiter an Anschlussdetails arbeiten. Aber das, glaube ich, führt auch zu weit jetzt. So grundsätzlich gibt es wirklich spannende Systeme, die, glaube ich, auch gebrauchstauglich sind. Also geht ja dann auch immer drum, wenn ich so ein Wandheizsystem habe, dass ich als Mieter da auch mal noch in die Wand bohren darf. Ne? Also es ist ja auch ganz wichtig, dass wenn ich so ein Heizsystem mir an die Wand mache, dass wenn ich reinbohre, nicht gleich alles wieder kaputt geht. Ne? Das ist ja häufig dann auch so ein Problem. Gerade bei so wassergeführten Systemen an der Wand, bohre ich rein, treffe die Leitung und dann habe ich das Problem. Und da gibt es mittlerweile wirklich Lösungen, die dann eben auch einfach eine normale Nutzung erlauben.
Was würdest du sagen zu Wasserstoff für die Wärmeversorgung? Es wird ja auch hier und da gesagt, lasst eure Gasheizung drin, irgendwann kommt der grüne Wasserstoff und dann könnt ihr quasi fast alles so weiter betreiben wie bisher.
Da gibt's ja auch so zwei Lager bei dem Thema. Die einen sagen, Wasserstoff ist so die Rettung von allem. Die anderen sagen, ist eigentlich so der Champagner der Energiewende. So wird er ja vielfach auch zitiert. Und das denke ich eigentlich auch. Also ich glaube, Wasserstoff sollten wir erstmal in den Bereichen einsetzen, gerade so im Bereich der Mobilität, Lkw-Verkehr, wo wir auch wirklich auf Brennstoffe angewiesen sind. Also wo es nur mit Elektromobilität einfach auch nicht funktionieren wird. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Verluste ich habe bei der Umwandlung von regenerativ erzeugtem Strom zum Wasserstoff und dann habe ich die nächsten Verluste, wenn ich diesen Wasserstoff im Grunde dann wieder einsetze, entweder in der Verbrennung oder um neuen Strom daraus zu erzeugen, dann wird das einfach teuer. Und darum kann ich mir das tatsächlich nur schwerlich in einer Grundversorgung vorstellen. Und dazu zählt ja das Heizen.
Bevor unser Kollege Sebastian, der bei uns den Wasserstoffbereich betreut, nach der Folgenausstrahlung böse auf uns zukommt, er hat tatsächlich gesagt, dass im Schwerlastverkehr E-Mobilität auch immer attraktiver wird. Aber Wasserstoff ist ja vor allem auch für die Industrie, hören wir immer, sehr, sehr wertvoll und ja, da wahrscheinlich unersetzbar.
Ja, genau. Gerade bei diesen ganz hohen Prozesstemperaturen, wo wir einfach mit anderen Dingen gar nicht zurechtkommen würden. Also da, glaube ich, ist es unabdingbar. Aber jetzt in der normalen Wärmeversorgung für Gebäude sehe ich es eigentlich eher nicht. Und in der Mobilität, ich gebe ihm recht, also es gibt da natürlich auch Weiterentwicklungen. Ich glaube, wir müssen einfach auf beides setzen und gucken auch, was sich am Ende durchsetzen wird und sich auch einfach in der Praxis als tauglich erweist.
Was sagst du zum Thema Biomasse für die Heizung? Also Pellets, Holz, ich glaube, viele Leute denken, ich schmeiß lieber meinen Kaminofen an, verbrenne Holz, als dass sie die Gasheizung anschmeißen. Würdest du dazu raten?
Das ist halt auch wieder ja auch so eine Frage. Grundsätzlich wird Holz natürlich erstmal als CO2-neutral eingestuft. Das heißt, fürs gute Gewissen kann ich sagen, ich heize mit Holz und habe damit meine CO2-Bilanz eingehalten. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns ja vor Augen führen, warum machen wir das überhaupt? Ne? Und es geht ja darum, dass wir genau CO2 reduzieren, damit wir eben die Atmosphäre nicht weiter aufheizen. Und wenn ich natürlich jetzt Holz verbrenne, in welcher Form auch immer, dann entsteht dabei CO2, auch wenn dieses Holz dieses CO2 vorher mal gespeichert hat. Aber es entsteht dann jetzt bei der Verbrennung. Und darum hilft uns das nicht, wenn wir diesen CO2-Eintrag reduzieren wollen. Also das ist auf der einen Seite eine rechnerische Sache, dass ich es mir halt mit Null im Grunde hinrechnen kann. Aber in der Realität hilft es uns, glaube ich, nicht in der Problematik, dass wir unseren CO2-Ausstoß wirklich reduzieren damit.
Mhm. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zur kommunalen Wärmeplanung, wo wir auch schon über Wärmequellen für Wärmenetze gesprochen haben. Ein Thema, was wir da so ein bisschen außen vor gelassen haben, was wir jetzt vielleicht mal ganz kurz ansprechen können, ist auch das Thema Abwärme. Mhm. Hat das Potenzial für uns?
Das, glaube ich, muss man regional immer sehr genau prüfen. Das wird, glaube ich, sowieso die größte Aufgabe, dass wir halt versuchen, künftig nicht mehr in so großen Netzen zu denken, sondern dass wir lernen müssen, viel regionaler zu gucken, was vor Ort verfügbar ist. Das kann vielleicht einmal ein Industriebetrieb sein, bei dem Abwärme anfällt, die ich nutzen kann, vielleicht kombiniert mit einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe, der Biogas produziert. Und so müssen wir dann, glaube ich, gucken, was für Strukturen wir jeweils in den Gebieten haben, um dann für diese Struktur jeweils auch das günstigste System irgendwie zu entwickeln. Also es wird nicht die eine richtige Lösung geben, sondern es wird dann regional sehr unterschiedliche Lösungen geben, je nachdem, was auch gerade verfügbar ist. Grundsätzlich bietet Abwärme auch immer viel Potenzial. Also auch in Hamburg arbeitet man gerade damit, selbst Abwässer zu nutzen, also die Abwärme aus Abwässern. Auch da, glaube ich, haben wir einfach noch viel Potenzial, was bisher noch nicht erschlossen wurde.
Also die Wärme aus dem Duschwasser zum Beispiel zu ziehen, die man dann wieder für die Heizung nutzt.
Gibt es tatsächlich auch schon Systeme, habe ich neulich gesehen, so eine Matte, die irgendwie das Duschwasser nochmal an der Leitung entlang führt. So. Also es entwickelt sich, glaube ich, gerade auch ganz viel und es bleibt auch sicher ganz spannend die nächsten Jahre, was an neuen Techniken noch dazukommt. Also da sind wir sicher lange noch nicht am Ende.
Also die Palette ist groß, aber man muss immer im Einzelfall schauen, was sich...
Ja, ich glaube schon. Das, denke ich, gilt auch so in Summe für diese ganzen Pläne, die wir uns jetzt vornehmen, würde es uns vielleicht helfen, wenn wir ein bisschen kleiner denken. Also, dass man nicht gleich sagt, okay, wenn wir jetzt an Wasserstoffausbau denken, dass wir gleich deutschlandweit ein Wasserstoffnetz aufbauen müssen. Warum machen wir nicht erst kleine Lösungen, indem wir Wasserstoff da, wo er jetzt schnell produzierbar ist, einfach erstmal produzieren, vielleicht lokal verwenden und nach entstehen kleine Netze, die man vielleicht miteinander verknüpfen kann. Ich glaube, so kann sich das nach und nach entwickeln, ohne dass man immer gleich dieses Großprojekt vor der Brust hat.
Gleichzeitig sind wir natürlich aber auch irgendwie mit allem ein bisschen spät dran. Und dann ist es auch mal ganz schön, wenn dann Großprojekte kommen und das dann auch mit einem Schlag mal richtig vorangeht. Ne?
Ja, aber wir wissen ja alle, wie lange Projekte dauern, bis sie fertig sind. Und das, glaube ich, kann sich ja ergänzen. Also man kann ja parallel trotzdem an diesen kleinen Strukturen arbeiten und schon einfach anfangen zu nutzen, bevor man darauf wartet, dass die große Lösung fertig ist.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Das wird, glaube ich, ganz wichtig.
Okay, den Status quo haben wir geklärt. Verschiedenste Technologien hat Niklas hier abgefragt und du hast darauf geantwortet. Sehr gut, ich habe was gelernt auf jeden Fall.
Fragenkatalog.
Ja.
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ihr so viel fragt.
Dafür haben wir dich doch eingeladen. Lass uns mal auf die Herausforderungen der Wärmewende eingehen. Und das ist das Erste, was mir einfällt, sind da die Kosten. Dass das Ganze ziemlich teuer wird, unsere Wärmeversorgung auf Klimaneutralität umzustellen. Kannst du das bestätigen? Du nickst schon.
Das ist jetzt wieder auch die Frage, welche Kosten genau meinst du damit? Meinst du damit die Kosten für den ganzen Infrastrukturausbau oder letztendlich die Kosten, die jeder Einzelne zu Hause in seinem kleinen System dann noch hat? Also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, wenn man tatsächlich diese Technik mal hat und das alles effizient auch nutzt, dann sind die Kosten vernachlässigbar. Also wir zahlen Nebenkosten von 100 Euro im Jahr, im Monat, Entschuldigung, nicht im Jahr, aber 100 Euro im Monat für unser Haus. Und das beinhaltet alles. Also das ist die Heizung, das ist der gesamte Stromverbrauch. Und daran sieht man schon, wenn man das wirklich konsequent betreibt, dann ist es für den Nutzer selber eigentlich nicht mehr teuer. Nur der Weg dahin dauert natürlich und verursacht natürlich Kosten.
Das heißt, in Zukunft wird das Heizen gar nicht unbedingt teurer, als es jetzt derzeit ist, wo wir ja schon unter recht hohen Heizkosten spätestens seit dem Ukraine-Krieg jetzt gerade doch leiden in Deutschland.
Das ist bestimmt auch etwas, was ja jetzt politisch mitgestaltet werden muss. Also wir müssen die Leute ja letztendlich auch motivieren, dass sie auf diese neuen Systeme umsteigen. Und dazu braucht es einfach Anreize. Bisher ist es so, wenn ich ein vergleichbares Haus habe, also einmal ein Haus im Grunde mit Wärmepumpe betrieben und eins mit einer konventionellen Gasheizung, dann ist der Gaspreis, auch wenn er gestiegen ist, im Grunde immer noch so günstig, dass die Kosten vergleichbar sind. Das heißt, die Wärmepumpe hat vor dem Hintergrund noch keinen wirklich durchschlagenden Vorteil. Den hätte sie erst, wenn die Stromkosten halt deutlich günstiger wären. Und da, glaube ich, können wir auch wieder von anderen Ländern lernen. Ich habe ja mal eine Weile in Österreich gewohnt und da wurde das deutlich stärker gefördert. Man hatte also zwei Zähler immer in seinem Gebäude und hat halt einen Zähler wirklich nur für den Wärmepumpentarif. Und der war also nochmal bestimmt um die Hälfte günstiger als das, was man so normal an Haushaltsstrom benötigt. Also da war es noch viel kostengünstiger für den Nutzer selber.
Und dann gibt es ja auch noch die andere Richtung, nicht nur, dass Strom günstiger werden müsste, sondern auch noch, dass Gaspreise durch den CO2-Preis sehr wahrscheinlich deutlich steigen werden.
Ja, da sieht man aber, oder vielmehr da sehe ich auch die Gefahr, dass das natürlich gerade zu Lasten von Leuten geht, die ohnehin vielleicht nicht die Möglichkeit haben, gleich in neue Techniken zu investieren. Das darf man ja sicher auch nicht vergessen an der Stelle. Wenn wir umsteigen wollen, das kostet Geld. Und da, glaube ich, brauchen wir auch ganz ich weiß gar nicht, wie man das so richtig in den Griff bekommen möchte, dass das sozial verträglich wirklich alles funktioniert und diese Kosten auch so umgelegt werden, dass sie von allen irgendwie gemeistert werden können. Also das ist, glaube ich, die größte Hürde, die uns auch ausbremst, weil wir eigentlich den CO2-Preis auf die fossilen Brennstoffe umlegen müssten, aber damit halt wirklich gerade die Leute besonders treffen, die eigentlich wenig Möglichkeiten haben, neue Techniken zu nutzen. Auch genau das gleiche beim E-Auto. Ne? Ich meine, die Leute, die sich's leisten können, die holen sich die E-Autos. Und die Leute, die ohnehin an ihrem alten Auto festhalten müssen und weit fahren müssen, werden dann doppelt bestraft.
Also das heißt, die Wärmewende, da müssen wir vor allem aufpassen, dass wir sie sozial gestalten, dass wir nicht jeden, der sich's leisten kann, auf die Schulter klopfen und sagen, wie schön, dass du jetzt günstig eine Wärmepumpe zu Hause hast. Und jeder, der jetzt vielleicht nicht die 30.000 Euro für so einen Umbau liegen hat, der zahlt dann den CO2-Preis, der steigen wird.
Also da gibt's ja auch diverse Ideen, wie man sowas lösen kann. Ich fände es zum Beispiel sehr spannend, wenn jeder ein günstiges Energiepaket sozusagen zur Verfügung hat. Also was so die Grundlast praktisch abdeckt, womit wahrscheinlich die meisten Leute ganz gut hinkämen. Ne? Also so eine gewisse Energiemenge, die man im Jahr günstig beziehen darf. Im Grunde hatten wir das schon mal, diese Deckelung da mit den 40 Cent da auch während dieser Ukraine-Krise. Und das, glaube ich, könnte man weiter forcieren. Also wenn man wirklich sagt, jeder kriegt halt eine bestimmte Energiemenge günstig und ab da wird es dann richtig teuer. Und ich glaube, dann erreichen wir eher die Leute, die halt sehr, sehr viel Energie verbrauchen, aber die sich's leisten können und denen es bisher vielleicht auch egal ist. Aber dann würde es vielleicht sozial verträglicher, weil man einfach dieses Grundbudget wäre wirklich günstig, sodass es sich jeder leisten kann und nur diejenigen, die wirklich deutlich darüber hinaus dann eben auch Energie verbrauchen, müssen dann eben dafür auch bezahlen.
Und einen Anreiz zum Sparen liefert.
Genau, das ist dann vielleicht eben genau dieser Anreiz, dass man sagt, okay, wenn es jetzt für mich so teuer wird, dann investiere ich vielleicht doch mal in eine neue Technik.
Jetzt haben wir ja derzeit eine Förderregelung, die gerade ja auch die Einkommenssituation desjenigen, der gerade sich seine Wärmeversorgung klimaneutral umstellen möchte, stärker fördert als jemand mit einem großen Portemonnaie. Aber man hört von der neuen Regierung, dass sie dieses Gesetz, was dahinter steht, das Gebäudeenergiegesetz, gerne auch Volksmund als Heizhammer und Heizgesetz und wie es nicht überall hieß, benannt. Das scheint jetzt abgeschafft zu werden, so steht es zumindest im Koalitionsvertrag. Mal mindestens soll es wohl deutlich geändert werden. Siehst du da ein großes Problem drin?
Also das wäre tatsächlich fatal, wenn wir jetzt diesen Schritt zurück machen würden, dass wir wirklich wieder sagen, konventionelle Heizungen sollten weiterhin eingebaut werden. Ich glaube, gerade bei diesem Heizungsgesetz, das war so ein ganz klassischer Fall wieder auch von Kommunikationsfehler, wie das nach außen verkauft wurde. Es geht ja gar nicht darum, dass man letztendlich Leute zwingen wollte, ihre noch funktionierenden Heizungen auszubauen und Wärmepumpen dann einzubauen. Das war ja gar nicht die Idee. Sondern im Grunde geht es ja darum, dass wir bei Neubauten oder bei Heizungstausch, wenn er ohnehin ansteht, einfach darauf achten sollten, wenn wir jetzt sowieso tauschen, dass wir dann eben auf Zukunftstechnologien setzen, was ja durchaus auch der richtige Schritt ist. In Dänemark hat man diesen Schritt schon in den 80er, 90er Jahren gemacht und da funktioniert sowas auch immer ohne relativ großes Murren. Und die sind schon viel weiter. Also da hat man das einfach eingeführt und nach wurden die fossilen Heizungen ersetzt und die sind halt schon an diesem Punkt, wo wir hinwollen. Und das ist sehr schade. Also darum wäre es sehr bedauerlich tatsächlich, wenn man den Schritt zurückmacht. Wir sollten Technologie offen bleiben, aber nicht wieder diesen Schritt zurück machen, dass wir an diesen alten Systemen festhalten.
Ja, du hast es jetzt gerade quasi schon angesprochen, aber lass uns einmal mit diesem Gerücht sprechen, dass es derzeit einen Wärmepumpenzwang gibt. Können wir das einmal klären? Ein für alle Mal. Leute, hört zu, wir hören jetzt die Antwort.
Es gibt keinen Wärmepumpenzwang. Also jeder kann nach wie vor aktuell entscheiden, für welches Heizsystem er sich entscheidet. Es gibt auch immer noch Leute, die noch Gasheizungen einbauen. Und da finde ich genau, das ist dieses Signal, was wir jetzt senden müssen, dass man einfach eben auf Strom setzt. Da braucht man eine klare Aussage der Politik. Unabhängig auch von irgendeiner Regierung, wer auch immer da jetzt gerade an der Macht ist. Wir brauchen einfach eine konsequente Aussage. Das ist die Zukunftsenergie, die wir uns vorstellen. Und jeder, der jetzt eine neue Heizung sich anschaffen möchte, sollte das im Hinterkopf behalten. Dann kann man immer noch frei entscheiden, aber dann, glaube ich, fällt die Entscheidung vielleicht etwas leichter. Und es wird immer noch alternative Systeme geben. Also Thema Nahfernwärmenetze hatten wir ja schon. Das wird für viele auch ein Thema werden. Da gibt's ja gerade eben die Diskussion bei der kommunalen Wärmeplanung, wo das möglich ist. Aber Nah- und Fernwärmenetze lassen sich halt auch nicht überall realisieren.
Wenn wir jetzt die Wärmewende richtig vorantreiben wollen, was sind da aus deiner Sicht die Stellschrauben, die wir angehen müssten? Wir haben über das Thema Sozialverträglichkeit schon gesprochen. Was gibt es da noch für Punkte, die jetzt unbedingt angegangen werden, damit wir da Tempo reinkriegen?
Wir müssen anfangen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ich glaube, gerade dieses Signal, dass wir wirklich mit dieser Preispolitik, also gerade Strompreispolitik, spielt eine wichtige Rolle, einfach diese Anreize zu setzen, dass wir konsequent planen können, dass diese Energie auch dauerhaft günstig ist. Ich glaube, das schreckt viele auch gerade ab, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung es jetzt sich wieder entwickelt. Durch den Regierungswechsel ist doch wieder eine große Unsicherheit entstanden und viele, die sich vorher eigentlich entschieden hatten, warten jetzt lieber erstmal wieder ab. Und das ist ja genau das, was man nicht möchte, dass man wieder abwartet, sondern es muss ja jetzt ausgebaut werden. Und wir müssen größere Projekte anschieben, also auch wieder Beispiel Großwärmepumpen. Auch wieder Dänemark hat gerade eine Großwärmepumpe ans Netz gebracht, die Wärme über das Meer sich holt. Und die Technik kommt aus Deutschland, ne? Aber sie wird nicht in Deutschland eingebaut, sondern in Dänemark. Die kaufen praktisch das, was wir entwickeln und nutzen es sinnvoll. Warum schaffen wir das nicht? Also und da fragt man sich schon, warum man da nicht die entsprechenden Stellschrauben dann auch mal anlegt.
Das heißt, investieren in Großprojekte mit heimischer Technik, das Ganze günstiger machen für den Endverbraucher und die Endverbraucherin.
Ja, und auch diese kleineren Lösungen. Also wirklich nicht gleich immer das, was ich ja eben schon mal meinte, auch bei der Wasserstoffinfrastruktur. Wir haben in Schleswig-Holstein schon so kleine Dörfer, die das machen, ne? Also wo das funktioniert. Ein Beispiel ist Bosbühl, wo man wirklich auf Bürgerwindkraft setzt. Die haben dann auch eine Großwärmepumpe, ein kleines Nahwärmenetz. Dann erzeugen die aus ihrem überschüssigen Strom Wasserstoff. Damit betreiben sie ihre Busse. Ne? Und das funktioniert und das wird akzeptiert. Und solche Projekte gibt es schon vielfach in Deutschland. Und es wäre halt schön, wenn man die auch mal zeigen würde und nicht immer nur das, was nicht funktioniert. Und da wird es auch günstiger für die Leute. Und das, finde ich, ist die Botschaft, die man mitnehmen muss. Diese kleinen Projekte, wo wirklich Bevölkerung und Gemeinde so an einem Strang ziehen und wo es dann auch konsequent umgesetzt wird, die funktionieren. Ja, und das, glaube ich, ist eigentlich ganz wichtig, dass wir das sehen, dass das eben nicht nur eine Utopie ist, sondern dass es einfach geht und dass alle davon am Ende auch profitieren.
Das heißt, wir haben auch schon einen kleinen Vorrat der Kommunen in Schleswig-Holstein.
Auf jeden Fall. Ja.
Und für ganz Deutschland gesprochen, du hast eben auch schon Dänemark erwähnt, du hast Österreich schon erwähnt. Gibt es Länder, die bei der Wärmewende schon ganz gut davor sind? Und wenn ja, sind diese Länder auch auf Deutschland oder ist die Wärmewende, wie sie dort gemacht hat, ist das auch auf Deutschland übertragbar oder gibt es einfach grundverschiedene Voraussetzungen?
Ich glaube schon, dass es übertragbar ist. Gerade Dänemark ist so ein Beispiel und man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass Dänemark klimatisch komplett andere Bedingungen hat. Also auch die haben kalte Winter und müssen damit leben und gerade in Skandinavien arbeitet man ja auch jetzt schon mit viel, viel höheren CO2-Preisen und die Leute können trotzdem überleben. Also das scheint zu funktionieren. Die haben einfach diesen Schritt schon viel früher geschafft, was ich ja vorhin schon mal meinte, weg von den fossilen Heizungen hin zu Nahwärmenetzen mit Großwärmepumpen. Also auch das ein Konzept, dass wir halt auch mal überlegen, wie wir halt in nicht jedes einzelne Haus mehr mit Energie versorgen, sodass jeder seine eigene Heizung kauft, sondern dass wir eben mehrere Gebäude miteinander versorgen, weil dann die Technik natürlich auch wieder effizienter genutzt werden kann, als wenn jeder so im Klein-Klein seine Lösung sucht. Also dass man eher auch in Quartieren denkt und dann eben Nahwärmenetze ausbaut. Also glaube ich, da können wir sehr viel lernen von den Dänen tatsächlich.
Und insgesamt ist ja auch in Skandinavien die Dichte an Wärmepumpen auch deutlich höher als bei uns in Deutschland. Und soweit ich weiß, ist der skandinavische Winter deutlich kälter als
das
hier. Also scheint ja auch da trotzdem der Fall zu sein, dass die Häuser warm werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also spricht ja auch nichts dagegen. Wie gesagt, die Technik ist ja ausgereift. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Die wird eher immer besser. Also da sollte es nicht dran scheitern.
Prima. Wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Und ich habe da was ausgegraben aus dem Archiv der Kieler Nachrichten von 2022. Da hast du dir gewünscht, dass fossile Heizung im Neubau verboten werden. Und wie enttäuscht bist du denn jetzt, dass es immer noch erlaubt ist, fossile Heizung im Neubau einzubauen?
Ich glaube, ich habe es schon angedeutet, dass ich das ziemlich erschreckend finde. Und das ist, glaube ich, auch was, wo man schon viel früher regulatorisch hätte eingreifen können. Also man merkt das ja schon daran, wie Bebauungspläne aufgestellt werden. Wenn ich einfach in einen Bebauungsplan reinschreibe, dass Gebäude fossilfrei versorgt werden müssen, dann komme ich auch aus dieser Verbotsnummer so ein bisschen raus. Weil das ist ja auch immer was wir nicht so gerne haben, ne? Wenn man uns irgendwas verbietet. Wenn ich aber ein Grundstück kaufe und da steht halt drin, das Gebäude muss fossilfrei versorgt werden, dann muss ich mir halt was überlegen und dann bin ich halt ganz schnell an so einem Punkt, wo ich mich für ein Nahwärmenetz oder eine Wärmepumpe oder was auch immer entscheide, ohne dass man mir vorher etwas verboten hat. Und da hätte man halt politisch, glaube ich, schon ganz schnell auch Erfolge erzielen können, weil eben mit diesem Verbot können wir nicht gut umgehen und da muss man vielleicht andere Wege finden, wie man sowas dann anders kommuniziert. Aber im Grunde besteht aktuell wirklich keine Notwendigkeit mehr im Neubau noch Gasheizung oder Ölheizung einzubauen.
Okay. Und bist du denn zuversichtlich, dass wir die Wärmewende trotzdem noch bis 2040 in Schleswig-Holstein schaffen?
Darauf möchte ich aber bitte nicht festgenagelt werden. Ich glaube es eher nicht. Es gibt tatsächlich auch bei diesen ganzen Sektoren und mit diesen ganzen Sektorenzielen schon Grafiken, wo schon drinsteht, um wie viel man diese Sektorenziele verfehlen wird. Finde ich eigentlich auch sehr demotivierend, muss ich sagen, wenn man jetzt schon im Grunde weiß, was man alles nicht schafft, bremst einen ja auch manchmal so ein bisschen aus. Und Ja, was glaube ich im Moment fehlt, ist einfach so eine verlässliche Planungssicherheit. Also ich glaube, das ist das, was gerade am meisten das Ganze ausbremst, dass man sich nicht sicher ist, je nachdem, wie sich auch politische Verhältnisse entwickeln, ob es nicht wieder in die eine oder in die andere Richtung eher schwenkt. Und ich glaube, das bremst gerade wirklich viel. Und da würde man sich sehr wünschen, dass es einfach mal eine einheitliche Aussage gibt an dem Ziel, was man gemeinsam verfolgt, damit wir das dann auch wirklich erreichen können.
Ja, der Fragenkatalog ist abgearbeitet. Frauke, vielen Dank, dass du dich hier zu uns an den Kaffeetisch gesetzt hast.
Und ich habe noch gar nicht meinen Kuchen geschafft.
Oh, da musst du jetzt auch noch mal reinholen. Ja. Wir sagen vielen Dank, dass du uns einen guten Einblick in die Wärmewende gegeben hast. Das Gute ist, dass in einer weiteren Folge du uns noch mal Rede und Antwort stehen wirst. Und da kommt dann der nächste Fragenhagel auf dich zu. Bevor wir jetzt hier das Licht ausmachen, hast du, Sandra, noch einen Hinweis.
Genau, ich habe einen Hinweis, denn zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge ist in Kiel gerade richtig was los, da ist nämlich Kieler Woche. Und auf der Kieler Woche haben wir von der EKSH eine Ausstellung zu unseren Wohnwelten Schleswig-Holstein 2042, wo man also in drei verschiedene Szenarien reingucken kann, wie wir denn möglicherweise in der Zukunft hier wohnen könnten. Und da geht doch einfach mal zur Schlaumachwiese, wenn ihr sowieso auf der KIWO seid, und schaut euch da mal unsere Ausstellung an. Und solltet ihr die Kieler Woche nicht besuchen, dann könnt ihr auch einfach über unsere Internetseite, den Link stellen wir in die Beschreibung, die anderen Wanderstops unserer Wanderausstellung anschauen.
Wo ist die Schlaumachwiese?
Die Schlaumachwiese ist zwischen dem Bayernzelt und dem Seehundbecken, würde ich sagen, oder?
Also einmal direkt aus dem Bayernzelt zur Schlaumachwiese.
Genau, also wer ins Bayernzelt geht und nicht bei unserer Ausstellung war, der kriegt Podcastverbot.
Ja.
Also ich glaube, das Seehundbecken kennen auf jeden Fall alle.
Ja, ich glaube, das Bayernzelt fast mehr.
Ja. Super, vielen Dank, Frauke. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.